wie soll ich sagen, lang, lang ist's her, dass ich das letzte Mal hier vorne stand. Und ich freue mich trotzdem, trotz der Mühe, die das Ganze mit sich bringt, ja, meinen Dienst hier wieder antreten zu dürfen. Naja, vielleicht wisst ihr es noch, aber wir befinden uns immer noch in meiner Predigtreihe zum dritten Buch Mose. Aber wie letztes Mal angekündigt, lange, lange her, wird das auch die letzte Predigt dazu sein. In dieser Predigtreihe haben wir uns nicht jedes Kapitel genauestens angesehen, sondern einige der großen Themen uns genauer angesehen, uns gewidmet. Angefangen bei den Opfern, über die Reinheitsgebote, zu den moralischen Reinheitsgeboten. Dann haben wir uns die 7 Feste des Herrn angeschaut und anschließend heute das Sabbat und das Heiljahr. Eigentlich wollte ich schon längst fertig sein mit dieser Predigtreihe, aber bei der Vorbereitung zur letzten Predigt stand ich bei diesem Thema einfach auf dem Schlauch. Das Sabbat und das Heiljahr an sich sind zwei super interessante Gesetze von Gott. Und die Idee dahinter, die Gott mitbringt, ist einfach faszinierend. Das Problem war, dass es mir sehr schwer fiel, etwas für die praktische Anwendung zu finden, etwas daraus zu ziehen. Aber ich bin ja bekanntlich eine sensationelle Leseratte und deshalb bin ich nach knapp 3 Jahren dann auch dazu gekommen, ein kleines Hochzeitsgeschenk aus Andreas' Bücherregal zu lesen. Ich weiß nicht, ob er sich noch daran erinnert. Ein unglaublich herausforderndes Buch. Nicht wegen der Dicke, sondern wegen dem Inhalt. Ist so. Aber es hat mir doch ein paar wichtige Denkanstöße gegeben für dieses Gesetz. Aber bevor wir uns jetzt auf diesen Text stürzen wollen, schauen wir uns wie immer einmal an, was denn das Neue Testament zum Gesetz sagt. Ich halte das für wichtig, da erstens das Neue Testament ein paar wertvolle Tipps für die korrekte Auslegung gibt. Und zweitens, beim Betrachten des Gesetzes kann ganz schnell der Hang dazu kommen, dass so eine Gesetzlichkeit eintritt. Dass man sagt, okay, das steht in der Bibel, also muss ich das auch so machen. Ist nicht immer ganz richtig. Ich denke nicht, dass es hier in unserem Kreis ein großes Problem darstellt, mit der Gesetzlichkeit. Aber vielleicht irre ich mich auch und es hört doch die ein oder andere ungefestigte Seele zu, was dieses Thema anbelangt. Daher wie immer einmal ein Blick ins Neue Testament. Paulus redet sehr viel darüber. Der Galaterbrief ist voll davon, da die Galater eben ein großes Problem damit hatten. Und dort sagt Paulus zum Beispiel Folgendes in Galater 5, die Verse 16 bis 18. Da schreibt er: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Vom Geist geleitet stehen wir nicht unter dem Gesetz. Und im Römerbrief sagt Paulus konkreter: Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wir stehen nur nicht unter dem Gesetz, wir stehen aber unter der Gnade. Als Jesus Christus auf diese Erde kam und ans Kreuz ging, tat er etwas, was sich Identifikation nennt. Identifikation bedeutet so viel wie gleichsetzen, sich in die Rolle oder in die Situation eines anderen hineinzuversetzen. Im Philipperbrief wird das sehr gut beschrieben, im Christushymnus, Philipper Kapitel 2, die Verse 7 bis 8. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und wurde wie die Menschen. Das griechische Wort, das hier für wurde wie verwendet wird, unterstreicht die Gleichgestalt, aber nicht die absolute Gleichheit. Einen wichtigen Unterschied gab es. Er war gerecht, ohne Sünde gefunden. Und genau das ermöglicht eine Art Tauschgeschäft. Wir dürfen unsere Sünden an ihn abgeben, welche er für uns ans Kreuz getragen hat. Und dafür haben wir seine Gerechtigkeit bekommen. Und wann immer der Vater uns ansieht, sieht er die Gerechtigkeit seines geliebten Sohnes. Das bedeutet es, unter der Gnade zu stehen. Denn völlig egal, was wir auch tun, er sieht die Sündlosigkeit und Gerechtigkeit seines Sohnes in uns. Sehr wohl fordert er von uns aber auch einen Prozess der Heiligung, also dass wir unsere sündhafte Natur erkennen und ablegen. Und das ist der Punkt, wo das Gesetz doch wieder eine Relevanz für uns gewinnt. Paulus erklärt in Römer Kapitel 3, Vers 20, weil aus den Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Er stellt klar, durch das Halten des Gesetzes wird niemand vor ihm gerechtfertigt, weil es einfach niemand schafft, das Gesetz zu halten. Vielmehr dient es als Spiegel, um uns unsere Sündhaftigkeit zu zeigen. Wenn meine Frau sagt, dass ich irgendwie noch vom Essensreste irgendwo im Gesicht kleben habe, dann kann ich zu unserem Spiegel gehen und mir genau ansehen, wo der Dreck ist und ihn gezielt entfernen. Und so ist es mit dem Gesetz auch. Es zeigt uns, wo Sünde in unserem Leben ist, damit wir gezielt dagegen vorgehen können. Das ist die Aufgabe des Gesetzes. Und es war und ist die einzige Aufgabe, die es hat. Nur wenn wir jetzt ins Gesetz schauen, dann kommen da ganz schnell ganz viele Fragezeichen. Wie ist das und das zu verstehen? Warum sind bestimmte Tiere unrein? Darf ich die jetzt essen oder nicht? Muss ich noch opfern? Was ist mit den Festen? Sollen wir feiern? Und auch viele Dinge, ja, die uns im Augenschein oder augenscheinlich gar nicht, nicht mehr betreffen. Es stellt sich ganz offensichtlich die Frage nach der Auslegung. Und in Römer Kapitel 7, Vers 14 erfahren wir von Paulus, dass das Gesetz geistlich ist. Steht, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Und in 1. Korinther 2, Vers 14 erfahren wir weiter, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also das Gesetz ist geistlich und es muss dementsprechend auch geistlich beurteilt werden. Das heißt, wir haben das Gebot in seiner ganzen wörtlichen Bedeutung, die für uns keine Relevanz mehr hat. Obgleich, und das werdet ihr gleich verstehen, dieses System des Heiljahres oder des Sabbatjahres, ich es auch heute noch sehr begrüßen würde, wenn wir das wieder einführen würden. Aber wir haben eben ganz wichtig auch eine geistliche Komponente. Eine geistliche Bedeutung hinter jedem einzelnen Gesetz. Etwas, was uns auch heute noch eine Lehre sein kann und sollte. Und um diese zu verstehen, diese Lehre, müssen wir die Mechanik des Heiljahres verstehen. Und dafür schauen wir uns das Ganze einfach mal genauer an. Also die Mechanik des Sabbatjahres und des Heiljahres. Wir fangen mit dem Sabbatjahr an, weil Gott auch mit dem Sabbatjahr angefangen hat und macht auch Sinn. Die Gesetze des Heiljahres und des Sabbatjahres finden wir in 3. Mose Kapitel 25. Ich werde bei weitem nicht das ganze Kapitel lesen, da das jeden Rahmen hier sprengen würde. Wir werden uns auf die Verse fokussieren, um ein Verständnis für die ganze Sache zu erwerben. Beginnt tut das Kapitel 25, wie gesagt, mit dem Sabbatjahr. Und wir lesen dazu mal die ersten 7 Verse aus dem Kapitel 25. Und der Herr redete zu Mose auf dem Berg Sinai und sprach: Rede mit den Kindern Israels und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, so soll das Land dem Herrn ein Sabbat feiern. 6 Jahre lang sollst du dein Feld besehen und 6 Jahre lang dein Weinberg beschneiden und den Ertrag des Landes einsammeln. Aber im 7. Jahr soll das Land seinen Sabbat der Ruhe haben, ein Sabbat für den Herrn, an dem du dein Feld nicht besehen, noch dein Weinberg beschneiden sollst. Auch was nach deiner Ernte von selbst wächst, sollst du nicht ernten. Und die Trauben deines unbeschnittenen Weinstocks sollst du nicht lesen, weil es ein Sabbatjahr für das Land ist. Und dieser Sabbat des Landes soll euch Nahrung bringen, dir und deinen Knechten und deiner Magd, deinem Tagelöhner und deinen Gästen, die sich bei dir aufhalten, deinem Vieh und den wilden Tieren in deinem Land, soll sein ganzer Ertrag zur Speise dienen. Ja, so viel zum Text. Wir kennen das Prinzip des Sabbats, also des Ruhetages. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. sollst du ruhen. Und dieses Prinzip weitet Gott hier aus, indem er die Jahrwoche einführt. 6 Jahre sollten die Israeliten ihre Felder bestellen und ihre Weinberge pflegen und im 7. Jahr sollten sie alle landwirtschaftliche Arbeit ruhen lassen. Warum? Damit das Land Ruhe hat. Es sollte sich erholen. Ich bin kein Landwirt und ich habe auch keinen besonders grünen Daumen, aber ich habe mich mal ein wenig informiert. werden Felder kontinuierlich bewirtschaftet und das mit mehr oder weniger immer derselben Pflanze, dann kommt es zu einer sogenannten Bodenverarmung. Das heißt, durch diese sogenannten Monokulturen werden dem Boden immer und immer die gleichen Nährstoffe entzogen, bis irgendwann keine mehr da sind. Und das führt über die Zeit zu Missernten. Überlässt man jetzt dieses Feld eine gewisse Zeit sich selbst, werden dort andere Pflanzen wachsen, zum Beispiel Unkraut, die wiederum Nährstoffe in den Boden bringen. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Und wenn Sie das gemacht haben, so ist das Feld nach dem Sabbatjahr wieder regeneriert und erholt für die nächsten 6 Jahre Dauerbewirtschaftung. Was interessant ist, dass dieses Prinzip auch heute noch in der modernen Landwirtschaft Anwendung findet. Man nennt das dann jedoch heute Brachlandwirtschaft. Das Problem ist nur, dass sich der moderne Landwirt das nicht mehr leisten kann, sein Feld einfach mal ein Jahr lang stilllegen zu lassen und nicht zu bewirtschaften. Deswegen kommen heutzutage sogenannte Zwischenfrüchte zum Einsatz, die dem Boden dann wieder die notwendigen Nährstoffe zuführen. Also es ist ganz interessant, dass wir etwas hier haben, was gute 4000 Jahre alt ist im Gesetz, und das ist aktuell wie nie zuvor. Es funktioniert, was da drin steht. Das ist aber nicht das Einzige, was im Sabbatjahr passierte. Es gibt eine sehr ausführliche Parallelstelle in 5. Mose 15, Verse 1 bis 11. Am Ende des Sabbatjahr erfolgte ein Schuldenerlass. Das heißt, wenn jemand bei jemand anderem in der Kreide stand, dann wurde ihm am Ende der 7 Jahre die Schulden erlassen. Das hört sich krass an, ist es auch. Und das ist wieder ein Paradebeispiel dafür, wie grundverschieden doch die Denkweisen zwischen Gott und Mensch ist. Ich lasse euch einfach mal an meinen direkten Gedanken während des Studiums dieser Stelle teilhaben. Ich habe die Stelle aufgeschlagen und habe angefangen zu lesen. Vers 1. Am Ende von 7 Jahren sollst du einen Schuldenlass anordnen. Und nach diesem Vers habe ich weitergelesen und nebenbei darüber nachgedacht, okay, Schuldenerlass nach 7 Jahren. Naja, und ich kam weiter zu der Stelle in Vers 7, wo steht: Wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder in einem deiner Tore, in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun und ihm reichlich leihen, so viel er nötig hat. Ja, und dann dachte ich mir, Mensch, da ist man ja schön blöd, wenn man kurz vor dem Erlass ja noch irgendjemandem irgendwas leiht. Naja, ich sag mal so, Gottes Belehrung kam sofort. Denn in Vers 9 steht direkt danach: Hüte dich, dass kein Belialsrat in deinem Herzen ist und du nicht denkst, das 7. Jahr, das Erlassjahr naht, und du deinem armen Bruder missgünstig ansiehst und ihm nichts gibst, sonst würde er deinetwegen zum Herrn schreien und es wäre eine Sünde für dich. Das hat gesessen. Und das hat mir einfach gezeigt, wie weit entfernt ich doch noch davon bin, wie Gott mich haben will. Wie unterschiedlich doch unsere Denkweisen sind. Denn der Herr sagt weiter: Sondern du sollst ihm willig geben, und dein Herz soll nicht verdrießlich sein, wenn du ihm gibst. Denn dafür wird der Herr, dein Gott, dich segnen in allen deinen Tun und in allem, was du unternimmst. Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden, darum gebiete ich dir, tu deine Hand weit auf für deinen Bruder, für den Elenden und den Armen bei dir in deinem Land. Die Armen und Elenden sollen erlöst werden von ihrer Armut. Sie sollen finanziell wiederhergestellt werden. Wir merken, es geht beim Sabbatjahr um Wiederherstellung, um Regeneration, um einen Neuanfang. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den wir uns merken sollen. Regeneration, Wiederherstellung, Neuanfang. Weiter geht es mit dem Halljahr. Und dafür lesen wir einen etwas größeren Abschnitt in 3. Mose, auch Kapitel 25. Machen eigentlich nur weiter in Vers 8 bis 24. Und du sollst dir 7 Sabbatjahre abzählen, nämlich 7 mal 7 Jahre, sodass die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre beträgt. Da sollst du Hörnerschall ertönen lassen im 7. Monat am 10. Tag des 7. Monats. Am Tag der Versöhnung sollt ihr ein Schofarhorn durch euer ganzes Land erschallen lassen. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt im Land eine Freilassung ausruhen für alle, die darin wohnen. Es ist das Halljahr, in dem jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Familie zurückkehren soll. Denn das 50. Jahr soll ein Halljahr für euch sein. Ihr sollt nicht säen auch seinen Nachwuchs nicht ernten, auch seine unbeschnittenen Weinstöcke nicht lesen. Denn ein Halbjahr ist es. Es soll euch heilig sein, es soll euch heilig sein. Vom Feld weg dürft ihr essen, was es trägt. In diesem Halbjahr soll jeder Mann wieder zu seinem Eigentum kommen. Wenn ihr nun eurem Nächsten etwas verkauft oder von eurem Nächsten etwas abkauft, so soll keiner seinen Bruder übervorteilen. Sondern nach der Zahl der Jahre seit dem Halbjahr sollst du es von ihm kaufen. Und nach der Zahl der Erntejahre soll er es dir verkaufen. Wenn es viele Jahre sind, so sollst du ihm den Kaufpreis erhöhen. Und wenn es wenige Jahre sind, so sollst du ihm den Kaufpreis verringern. Denn eine bestimmte Anzahl von Ernten verkauft er dir. So soll nun keiner seine Nächsten übervorteilen, sondern du sollst dich fürchten vor deinem Gott, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Darum haltet meine Satzung und bewahrt meine Rechtsbestimmungen und tut sie, so sollt ihr sicher wohnen in eurem Land. Und das Land soll euch seine Früchte geben, dass ihr esst bis zur Sättigung und sicher darin wohnt. Und wenn ihr sagt, was sollen wir im siebten Jahr essen, denn wir säen nicht und sammeln auch unseren Ertrag nicht ein, so sollt ihr wissen, ich will im sechsten Jahr meinen Segen gebieten, dass das Land den Ertrag für 3 Jahre liefern soll, sodass, wenn ihr im achten Jahr sät, ihr noch vom alten Ertrag essen werdet bis in das 9. Jahr, dass ihr von dem alten essen werdet, bis sein Ertrag wieder hereinkommt. Ihr sollt das Land nicht für immer verkaufen, denn das Land gehört mir, und ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir. Und ihr sollt in dem ganzen Land, das euch gehört, die Wiedereinlösung des Landes zulassen. Ja, zunächst einmal zu Vers 8 und 9. Das Halbjahr kam nur alle 50 Jahre. Ein einziges Mal vor. Alle 50 Jahre einmal. 7 Sabbatjahre sollten sie abzählen, also 7 mal 7 Jahre. Und das darauffolgende Jahr, das 50. Jahr, war dann das Halbjahr. Und es begann mit dem Hall der Posaunen am Versöhnungstag. Alle 50 Jahre. Laut einer durchschnittlichen Lebenserwartung nach Psalm 90 mit ca. 70 bis 80 Jahren hat ein Mensch also maximal 2 Heiljahre in seinem Leben erlebt. Wahrscheinlich aber eher nur ein einziges. Also war das Halbjahr ein sehr besonderes und ein sehr seltenes Ereignis. In Vers 10 erfahren wir, dass es erstens zu einer Freilassung kommen soll und zweitens soll jeder wieder zurück zu seinem Eigentum zurückkehren. Was heißt das jetzt? Das Halbjahr war Gottes Werkzeug, der bekannten Schere zwischen Arm und Reich, die sich immer weiter aufmacht, Schranken zu setzen. Es sollte verhindern, dass die Armen immer ärmer werden und die Reichen immer reicher. Das ist ein großes Problem, mit dem wir heute zu kämpfen haben. Die gigantische Schere zwischen armen Menschen und reichen Menschen. Aber wie funktioniert das? Nun, als das Volk Israel das verheißene Land in Besitz genommen hat, wurde das gesamte Land mehr oder weniger gerecht auf alle Menschen verteilt. Jede Familie hat ihre eigenen Ländereien bekommen. Und diese Ländereien waren ihr Besitz, ihr Eigentum. Jetzt konnte es passieren, dass eine Familie zwingend Geld brauchte oder einfach nicht mehr in der Lage war, ihre Ländereien zu bewirtschaften. Dann konnten sie diese Ländereien verkaufen. Aber mit einer interessanten Regel. Es wurde nämlich nicht wirklich das Land verkauft, sondern die Ernten bis zum nächsten Halbjahr. In Vers 14 bis 17 lesen wir das. Waren noch viele Jahre, also zum Beispiel 40 Jahre, über bis zum nächsten Halbjahr. Und dann konnten sie deutlich mehr Geld verlangen, als wenn das nächste Halbjahr nur noch 10 Jahre entfernt war. Und im Halbjahr ging das verkaufte Feld dann wieder zurück in den Besitz der Familie, die es verkauft hat. Und es war ihnen explizit verboten, laut Vers 23, das Land für immer zu verkaufen. Und so konnte effektiv verhindert werden, dass es auf der Seite immer größere Grundbesitzer gab und auf der anderen Seite nicht so starke Familien, die immer ärmer wurden. Denn nach 50 Jahren wurde alles resettet. Hat zum Beispiel ein Familienvater schlecht gewirtschaftet und musste alles verkaufen, konnten seine Kinder im Halbjahr trotzdem auf ein Erbe hoffen. Die Wohlhabenden konnten aber auch noch im gleichen Jahr wieder auf Einkaufstour gehen, für die nächsten 49 Jahre. Aber die Armen sind wieder zurück zu ihrem Eigentum gekommen. Sie hatten wieder etwas, von dem sie leben konnten. Es konnte aber auch so weit gehen, dass jemand zum Beispiel durch Misswirtschaft so arm wurde, dass er sich selbst verkauft hat. Das können wir gegen Ende des Kapitels ab Vers 47 lesen. Ich lese das jetzt nicht vor, aber dort steht es, da kommen wir nachher noch zu. Und auch er wurde zu Beginn des Halbjahres wieder freigelassen, damit er wieder zu seinem Eigentum zurückkehren konnte. So in Kürze die groben Regeln des Halbjahres. Wir merken auch hier, dass wir eine Wiederherstellung haben, ein Reset ein Neuanfang. Und wir haben, und hier haben wir einen Punkt, wo wir dieses Gesetz, dieses doch eigentlich so trockene Gesetz, als einen Spiegel anwenden können. Ein Spiegel, der uns unsere Bosheit und unsere Verdorbenheit auf einen doch sehr großen Maßstab zeigt. Und wie geht das? Dafür werde ich jetzt noch etwas weiter ausholen. Im Römerbrief Kapitel 1, Vers 20 steht etwas sehr Grundlegendes. Dort schreibt Paulus, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Seit der Erschaffung der Welt können wir Gott in seiner Schöpfung erkennen. Das heißt, man kann das Ganze auf einem kleinen Level betrachten, zum Beispiel bei einem Spaziergang durch den Wald, wenn man einfach seine Schöpfung begutachtet. Aber auch in ganz anderen Maßstäben. Gott hat Abbilder seines Wesens, seines Charakters in seine Schöpfung hineingelegt. Ich gebe euch dafür einfach mal ein gut verständliches Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel mal die Sonne. In unserer Sonne fusionieren jede Sekunde etwa 600 Millionen Tonnen Wasserstoff zu Helium. Dadurch wird eine unglaubliche Leuchtkraft erzeugt, die wir hier auf der Erde als gute Lichtquelle und angenehme Wärmequelle empfinden. Sie ermöglicht das Leben hier auf der Erde. Wären wir weiter weg, würde es zu kalt werden und Leben wäre nicht möglich. Wären wir zu nah dran, würden wir von ihrer sengenden Hitze vernichtet werden. Und es gibt uns ein wunderschönes Bild auf unseren Herrn. Er bezeichnet sich selbst als verzehrendes Feuer. Und wenn wir seiner Heiligkeit zu nahe kommen, würden wir seine strahlende Herrlichkeit schlichtweg nicht überleben. Aber auch ein zu großes Entfernen von Gott ist nicht gut für uns. Jesus selbst sagt in Matthäus 24, Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wenn wir uns von Gott entfernen, werden wir seelisch einfach erfrieren. Im Grunde ist es ein einfaches und mächtiges Bild, was er in seine Schöpfung hineingelegt hat. Und hier im Hall- und Sabbatjahr haben wir ein weiteres Bild. Wir gucken jetzt wieder in seine Schöpfung hinein. In der Physik gibt es einen Begriff, der nennt sich Entropie. Sie besagt, dass wenn wir einem System Energie zuführen, die Ordnung innerhalb dieses Systems steigt. Entnehmen wir wieder Energie, kehrt das System wieder zurück in seinen natürlichen Zustand der Unordnung. Hört sich vielleicht kompliziert an, aber man kann dieses Prinzip ganz leicht auf das Leben übertragen. Ein lebender Organismus wird der Unordnung immer mit Ordnung entgegenwirken. Eine Ameisenkolonie zum Beispiel wird stetig an ihrem Nest bauen, Gänge, Kammern und Vorräte anlegen und für die nächste Generation sorgen. Der Mensch selbst als lebender Organismus erhält, baut und formt seine Umgebung und hält Ordnung. Was aber, wenn der Mensch nicht mehr da ist oder die Ameisenkolonie tot ist? Nun, das Ameisennest wird sehr schnell wieder zu einem unordentlichen Dreckhaufen werden. Und ich kann es gerade auf der Arbeit ganz gut beobachten. Wir haben dort Altanlagen stehen, die 60 Jahre und älter sind. Und die stehen nun seit ungefähr 10 Jahren still. Da geht auch kaum noch einer rein. Es wird nicht mehr gehegt, nicht mehr gepflegt, nicht mehr gewartet. Gar nichts mehr. Und es ist alles am Zerfallen. Überall rostet es, Lack platzt ab, Scheiben werden milchig, überall bröckelt und zerfällt es. Die Unordnung kehrt zurück. Und zusammenfassend kann man sagen, Leben erschafft Ordnung und Tod führt zu Unordnung. Es lässt sich überall in Gottes Schöpfung erkennen. Und der Mensch ist eine gefallene Schöpfung. Gestorben an dem Tag, als Adam und Eva in diese Frucht gebissen haben. Wir sind geistlich tote Menschen, die zu nichts Gutem fähig sind. Paulus fasst das im Römerbrief Kapitel 3 sehr gut zusammen. Dort schreibt er, fast aus mehreren Parallelstellen in der Bibel zusammen, sie sind alle abgewichen und sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Der Mensch ist geistlich tot und hinterlässt nichts als Chaos und Zerstörung auf seinem Weg. Tod erschafft Unordnung. Aber es gibt Hoffnung. In der Apostelgeschichte in Kapitel 17 ab Vers 24 können wir lesen, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sie auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Gott ist der Urheber des Lebens und er schafft Ordnung, wo der Tod Unordnung gemacht hat. Alle 50 Jahre, wenn Israels Wirtschaft durch die Bosheit und das Unvermögen des Menschen Gutes zu tun aus dem Gleichgewicht geraten ist, kommt Gott und richtet alles wieder her. Bringt alles wieder auf einen Neuanfang. Er bringt wieder Ordnung in die Sache. Er, der Gott allen Lebens, schafft Ordnung. Er schafft das, wozu wir nicht imstande sind. Und wenn dein Leben durch deine Sünde völlig aus dem Ruder gelaufen ist, wenn du nur noch eine Bahn aus Elend und Verwüstung hinter dir herziehst, dann darfst du wissen, der Gott allen Lebens wartet auf dich, um wieder Ordnung zu schaffen. Ich habe mich mal auf die Suche begeben und geschaut, wie viele Parallelstellen es mit unserem Heiljahr gibt. So ein wichtiges und gutes Ereignis sollte doch recht häufig Anwendung finden, oder? Im Buch Ruth finden wir etwas, also eine kleine Erwähnung des Heiljahrs, aber auch nicht wirklich direkt vom Heiljahr, sondern nur von einem, ich sag mal, untergeordneten Gesetz aus diesem Text, der hier aufgegriffen wird. Und dann gibt es noch eine Erwähnung in Jesaja 61. Aber auch nicht direkt. Und das Ganze ist ein Zeichen dafür, dass Israel das Heiljahr nicht regelmäßig und treu durchgeführt hat. Deswegen lesen wir auch oft in den kleinen Propheten, gerade auch in Hosea, öfters davon, dass die Reichen die Armen unterdrücken. Aber was steht denn in Jesaja 61? In Jesaja 61, die Verse 1 und 2, lesen wir Folgendes. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, um zu trösten alle Trauernden. Es handelt sich hierbei um eine Prophetie, die sich in Jesus erfüllt hat. Das angenehme Jahr des Herrn, in dem zerbrochene Herzen geheilt werden, in dem Gefangene frei werden und den Armen frohe Botschaft verkündet wird. Das war im Grunde das, was im Heiljahr passiert ist. Und Jesus zitiert diese Stelle in Lukas 4 und sagt, dass dieser Abschnitt sich in ihm erfüllt hat. Oder sich in ihm erfüllt zu der Zeit. Wenn du Jesus in dein Leben lässt, dann wird er dir das Leben schenken. Er wird all den Unrat, all das Chaos, das durch deine Sünde entstanden ist, nehmen und dir vergeben. Das ist eine schöne und eine ermutigende Nachricht des Heiljahrs. Aber Gottes Wort dient nicht nur der Ermutigung, sondern auch der Ermahnung und der Zurechtweisung. Und so hat das Heiljahr bei näherer Betrachtung auch eine ermahnende Nachricht an uns. Wir haben bis jetzt nur den ersten Teil des 25. Kapitels durchgelesen. Den zweiten Abschnitt möchte ich, wie gesagt, aus Zeitgründen nicht vollständig durchlesen. Aber in diesem Abschnitt haben wir zwei ganz wichtige Schlüsselverse. Aber eine kurze Zusammenfassung vorher, worum geht es in diesem Abschnitt? Es folgen weitere Gesetze, die präzisieren, wie mit Häusern als Eigentum umzugehen ist. Aber darauf möchte ich nicht weiter eingehen. Was aber immer und immer wieder in den Versen ab Vers 23 erwähnt wird, ist ein Bruder, der verarmt. Das können wir bestimmt 4 oder 5 Mal lesen. Trotz Gottes wunderbarem Gesetz scheint es Menschen zu geben, die verarmen. Irgendwie scheinen sie ihren ganzen Besitz zu verlieren. Und das führt schlussendlich dazu, dass sie sich selbst als eine Art Tagelöhner an einen anderen Israeliten verkaufen müssen. Und dafür lesen wir jetzt einmal Kapitel 25, Vers 35 bis 41. Wenn dein Bruder verarmt neben dir und sich nicht mehr halten kann, so sollst du ihm Hilfe leisten. Er sei ein Fremdling oder Gast, damit er bei dir leben kann. Du sollst keine Zins noch Wucher von ihm nehmen, sondern du sollst dich fürchten vor deinem Gott, damit dein Bruder neben dir leben kann. Du sollst ihm dein Geld nicht auf Zins geben, noch deine Nahrungsmittel um einen Wucherpreis. Ich, der Herr, bin euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um euch das Land Kanaan zu geben und euer Gott zu sein. Und wenn dein Bruder neben dir verarmt und dir sich selbst verkauft, sollst du ihm nicht Sklavenarbeit tun lassen, wie ein Tagelöhner, und Einwohner ohne Bürgerrecht soll er bei dir gelten und dir bis zum Halljahr dienen. Er war nun der Knecht eines anderen Israeliten. Und dann kommt in Vers 42, und ich finde, der wirft ein ganz neues Licht auf die Situation. Also wir lesen, dass er im Halbjahr frei ausgehen soll. Also er kann wieder zu seiner Familie, zu seinem eigenen Besitz zurückgehen. Und dann in Vers 42 lesen wir etwas sehr Interessantes. Dort sagt Gott, denn sie sind meine Knechte, die ich aus dem Land Ägypten geführt habe. Darum soll man sie nicht wie Sklaven verkaufen. Er schreibt, denn sie sind meine Knechte. Gott erhebt hier einen Anspruch und erklärt mal ganz eben kurz nebenbei die Definition von Freiheit. In Kurzen lautet unsere Definition von Freiheit oft, dass man tun und lassen kann, was man möchte. Und dann gibt es Menschen, die diesem Begriff ein paar Schranken geben, indem sie zum Beispiel sagen, ja, aber nur, wenn dadurch nicht die Freiheit eines anderen eingeschränkt wird. Aber all diese Ansichten setzen voraus, dass der Mensch sich selber der Herr ist. Aber das stimmt nicht. Gott sagt über den Israeliten, er soll frei ausgehen am Halljahr und dann beschreibt er, wie die Freiheit aussehen soll. Denn sie sind meine Knechte. Der Israelit ist nie aus der Knechtschaft rausgegangen. Er hat nur den Besitzer gewechselt. Das Einzige, was sich ändert, ist der Besitzanspruch. Und warum hat Gott einen Besitzanspruch auf den Israeliten? Nun, er sagt es, weil er sie aus Ägypten geführt und gerettet hat. Es waren seine Knechte. Und welche Aufgabe? Paulus greift das im Römerbrief erneut auf, indem er schreibt, wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihnen zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und dem gehorcht ihr. Entweder als Knechte der Sünde zum Tode oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott sei aber Dank, ihr seid Knechte der Sünde gewesen, aber nun von Herzen gehorsam geworden, der Gestalt der Lehre, an die ihr übergeben wurdet. Römer Kapitel 6, Vers 16 bis 17. Dass wir unsere eigenen Herren sind, steht gar nicht zur Debatte. Entweder wir dienen dem Herrn oder der Sünde. Und wir müssen uns zwischen einem der beiden entscheiden. Ja, nur dass die Sünde unbarmherzig und kalt ist. Sie lockt uns, sie reizt uns, sie verspricht uns den Himmel. Aber am Ende gibt sie nur Schmerzen und Leid. Jesus spricht aber, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus Kapitel 11, Verse 29 bis 30 waren das. Wir waren niemals zu einer größeren Freiheit berufen als unter dem Joch Jesu. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es eine größere Freiheit gibt. Genau wie der Israelit sind auch wir Knechte des Höchsten. Und wie er dem Israelit Eigentum gegeben hat, so hat er auch uns Eigentum gegeben. Eigentum, mit dem wir wirtschaften können und müssen. Gott gab dem Israeliten sein Eigentum, damit er sich versorgen konnte und damit er Kraft hatte, ihm zu dienen. Sein Eigentum erlaubte ihm, Zeit zu haben für seinen Dienst. Und schlussendlich hatte er auch genug Gaben, um Opfer zu bringen. Dafür musste er mit seinem Eigentum gut wirtschaften und fleißig sein. Wenn er aber faul war und sein Eigentum verschleuderte, dann musste er sich einem anderen Herrn unterordnen und ihm seine Kraft, seine Zeit und seine Gaben geben. Gott hat auch dich mit Zeit, Kraft und Gaben ausgestattet, um ihm zu dienen. Haushaltest du gut mit diesem Eigentum? Oder verschleuderst du deine Zeit? Reibst du deine Kraft an Belanglosigkeiten auf? Nutzt du deine Gaben für das Reich Gottes? Wenn du nicht gut wirtschaftest mit diesem Eigentum, dann verkaufst du dich unweigerlich an einen anderen Herrn, dessen Joch nicht sanft ist und dessen Last schwer auf deinen Schultern drücken wird. Dann bist du wie der Israelit nicht mehr in der Lage, deinem eigentlichen Herrn in Freiheit zu dienen. Gott fordert dich auf, deine Zeit gut zu nutzen. In Epheser 5, Vers 15 bis 17 spricht Paulus, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wenn ich darüber nachdenke, wie viel Zeit ich am Tag einfach verschwende. Und ich rede nicht mal über die Zeit, wo ich Dinge zu meinem Vergnügen tue. Nein, ich haue meine Zeit buchstäblich tot. Sie wäre gut genutzt beim Bau von Reich Gottes, von Gottes Reich und würde ewigen Lohn abwerfen. Aber genauso mit unseren Gaben, seien es Fähigkeiten oder materieller Besitz. Petrus schreibt dazu in 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Gott hat dir in seiner Gnade Gaben gegeben und er fordert dich auf, haushalte, wirtschafte gut damit. Und Paulus wiederum ruft uns auf, ja, mit ihm mit ganzer Kraft zu dienen. Und er schreibt in Philipper 3, Vers 14, mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Der Jünger Jesu ist ein guter Haushalter. Jesus selbst lehrt es an so vielen Stellen, ob es das Gleichnis vom verborgenen Talent ist oder vom untreuen Verwalter. Er hat dich mit Eigentum ausgestattet. Diene ihm damit und er wird dich segnen. Wenn nicht hier, dann auf jeden Fall in der Ewigkeit. Ja, so steht der Israelit, der sich unter ein fremdes Joch begeben muss, weil er mit seinem von Gott gegebenen Eigentum nicht gut gewirtschaftet hat, als warnendes Bild für uns in der Bibel. Aber Gott gibt auch ihm Hoffnung. Auch er darf die erlösende Gnade annehmen und sich wieder unter das Joch seines rechtmäßigen Herrn stellen. Und wenn du mit deinem Eigentum, was dir doch Gott gegeben hat, nicht gut gehaushaltet hast, dann darfst du auch bei Gott um Vergebung bitten. Er ist gewillt, es dir zurückzugeben. Es gibt aber noch einen kleinen Aspekt hier. Was wir auch immer wieder lesen, also wir lesen, dass es einen Bruder gibt, der verarmt in dieser Stelle. Dann lesen wir in Vers 35, wenn dein Bruder verarmt neben dir und sich nicht behalten kann, so sollst du ihm Hilfe leisten. Er sei ein Fremdling oder Gast, damit er beide leben kann. Das lesen wir öfters in diesem Abschnitt. Wir jetzt hier nur zum Beispiel in Vers 35. Naja, wie ist das, wenn wir einen Bruder oder eine Schwester sehen, die geistlich verarmen? Die ihr Eigentum verschleudern. Die ihre Gaben nicht einsetzen, ihre Zeit für sinnlose Dinge ausgeben. Und ihre Kraft an, ja, im Alltag, an unnützen Dingen aufreiben. Gott fordert uns auf, diesen Menschen unter die Arme zu greifen, für sie zu beten, sie vielleicht darauf anzusprechen, ihnen zu helfen, wenn nötig auch mit dem eigenen Eigentum, mit den eigenen Gaben, mit der eigenen Zeit, mit der eigenen Kraft. Das ist die Nachricht des Heiljahrs. Eine der vielen. Man könnte noch viel reden über das Heiljahr. Es gibt noch viele kleine Stellen, die immer mal wieder in diesem Gesetz auftreten, die mich doch lange zum Nachdenken gebracht haben, aber schlussendlich habe ich mich auf diese Sachen hier beschränkt. Ja, es sollte uns doch eigentlich zum Nachdenken anregen. Ja, das ist der Schluss. Nicht nur, weil ich hier ein Ende setze, sondern weil Gott es tat. Vielleicht ist es nicht jedem aufgefallen, aber jeder Abschnitt in diesem Buch beginnt mit einem und der Herr redete zu Mose. In den letzten Predigten schon drüber geredet. Und dieser Abschnitt über das Heiljahr beginnt jedoch mit einem und der Herr redete zu Mose auf dem Berg Sinai. Das einzige Mal in diesem Buch. Und es kennzeichnet den Abschluss der Gesetzgebung auf dem Berg Sinai. Es begann in 2. Mose, als der Herr auf dem Berg Sinai die 10 Gebote gegeben hat. Und endet hier. Nach dem Heiljahr folgt noch eine Aufzählung von Segen, wenn sie gehorsam sind, und von Fluch, wenn sie seine Gesetze brechen. Und anschließend noch Verordnungen über das Geben von Gelübden und den Zehnten. Meine Predigtreihe wird hier aber enden. Und ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen gut einen Einblick geben über die Art und Weise, wie diese wunderbaren Gesetze zu verstehen sind. Und vielleicht taucht ihr in Zukunft das ein oder andere Fragezeichen weniger auf, wenn sich irgendjemand wagt, an dieses Buch zu setzen. Ja. Amen. Ich würde noch beten. Ja, nichts als Verwüstung und Elend lassen wir hinter uns. Wir sind Menschen, fleischlich, zum Tod bestimmt eigentlich, aber du hast uns befreit. Ja, du hast uns das Leben geschenkt und damit die Ordnung wieder zurück in unser Leben gegeben. Ja, du hast uns ausgestattet mit Eigentum. Völlig unverdient haben wir von dir bekommen. Gaben, Zeit, Kraft. Alles, was wir brauchen, um dir zu dienen, dir dienen zu können. Und das ist ein Privileg und ein Vorrecht. Und Herr, ich möchte dich dafür bitten, dass du uns mehr und mehr zeigst, wie wir die Gaben, die du uns doch gegeben hast, ja, ist schon an sich eine Ironie, dass wir dir damit dienen können. Dass du uns das zeigst und einfach unsere Herzen wach werden lässt. Gib uns offene Augen auch für Geschwister, die ja vielleicht irgendwo geistlich am Verarmen sind, dass wir ihnen unter die Arme greifen können. Und wenn wir selbst diese Person sind, dann, Herr, mach uns wach. Rüttel uns auf. Lass die Posaunen erschallen, Herr, dass wir merken, das Heil ist gekommen, Herr. Du bist bereit, uns zu retten. Danke dir dafür. Amen.